Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Knubbier, auch kölnisches Knubb oder wegen seiner Farbe scherzhaft Kulitschbier, also Lakritzbier genannt, war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ein in Köln und im Kölner Umland gebrautes, untergäriges, stärkeres, braunes Vollbier, das besonders in den Sommermonaten ausgeschenkt wurde. Das war dieses Mal ein Auszug aus Wikipedia zum historischen Knubbier aus Köln und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bierexperten im Rampenlicht. Und dieses Mal haben wir sogar zwei Bierexperten hier dabei. Wir haben zwei Gäste in dieser Folge. Ich glaube, zwei richtige Bierexperten von den Kölner Bierhistorikern. Und wir wollen natürlich über die Bierhistoriker sprechen und vor allen Dingen aber auch über die Kölner Brauschau. Aber bevor wir da einsteigen, uns ein Bierchen aufmachen und ein bisschen schnacken, würde ich sagen, ich begrüße erstmal meinen allseits geschätzten Podcast-Kollegen, den Florian Erdl. Flo, wie geht's dir?
As always, Paul, würde ich sagen. Wenn wir aufnehmen, gut. Wobei ich muss sagen, dadurch, dass wir mittlerweile ja pro Woche präsent sind und eine Folge an den Start bringen, kommt mir es heute irgendwie wieder so vor, wie wir uns schon länger nicht mehr virtuell getroffen haben. Von daher wird es Zeit. Ich hab Lust. Wir haben coole Gäste am Start, wie du es schon gesagt hast. Ich habe Lust, ein oder zwei Bierchen zu trinken mit denen und an der einen oder anderen Stelle die auch auszuquetschen, was wir gerne machen. Also ich habe richtig Lust. Und wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich würde auch sagen, und da lassen wir sie doch rein, würde ich sagen. Ich hoffe, ich spreche jetzt die Namen richtig aus. Wir haben das vorher nicht nochmal geübt. Wir haben heute da den Heiko von Borczyskowski und den Ricardo Rutzka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Und stellt euch doch mal ganz kurz unseren Zuhörern zu. Wer anfangen möchte, ist euch
Heiko, dein Name war, glaube ich, nicht ganz so richtig. Fang du an.
Scheiße. Ja, hi. Nee, alles gut. Da bist du nicht der Erste, der damit schon mal ein paar Probleme hatte. Es wird einfach scharf ausgesprochen, also Heiko von Borczyskowski.
Krass.
Aber alles gut.
Aber
alles
im Grunde genommen ist ja auch egal, wer ist, weil wir ohnehin immer wieder verwechselt werden, ja sogar bei den Leuten bei uns im Verein. Insofern sagt einfach Heikalo.
Genau, dazu später vielleicht noch mehr.
Ja, dann kurz zu mir. Ich bin 36 Jahre alt, eigentlich in Münster geboren, aber wohne seit 12 Jahren in Köln und bin auch bei dem Verein Kölner Bierhistoriker von Anfang an dabei.
Gründungsmitglied quasi.
Genau.
Cool.
Ja, dann mache ich weiter. Hallo, ich bin Ricardo Rutzka, 34 Jahre alt. Ich wohne genauso lange wie Heiko in Köln. War vorher auch 3 Jahre in Münster mit Heiko zum Studium und komme eigentlich aus dem Osten, aus der Lausitz. Und bin auch Gründungsmitglied von den Kölner Bierhistorikern.
Ihr habt ja vorhin gesagt, man verwechselt euch auch innerhalb des Vereins immer mal. Mir ging es ja auch gerade so im Vortalk ganz kurz, dass ich die Namen durcheinander gebracht habe. Heikado hast du vorhin angerissen. Rico, was hat's damit auf sich?
Ja, eins unserer ersten Rezepte haben wir so ein bisschen ausgefeilt. Wir haben das 3-4 Mal gebraut, immer mal wieder was angepasst. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist so ein bisschen wie Kölsch, ist ein bisschen wie Wies. Ist es letztlich gar nicht so sehr, aber früher wussten wir es noch nicht besser. Egal, es war von der Trinkbarkeit trotzdem so in der Sparte. Das haben wir dann bei Maischmalz und Meer veröffentlicht. Und da ist das ziemlich gut angekommen und bis heute noch eins der meist beobachtetsten und gebrautesten Rezepte, wenn ich das richtig weiterverfolge. Also immer wieder kommen Kommentare rein. Die Leute sind scheinbar zufrieden. Ist auch ein ziemlich simples Rezept. Ja, Heikado, hell, 1.
Flo, das müssen wir in die Shownotes packen, das Ding. Ich kenne das auch, das Rezept, sagt mir auf jeden Fall was. Deswegen hat es gerade auch geklingelt bei mir. Packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes, falls ihr das noch nicht kennt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt starten, machen wir uns ein Bier auf. Also ich habe noch keins getrunken und ich habe echt Lust auf ein Feierabendbierchen. Ich habe, glaube ich, bei euch schon das ein oder andere Glas gesehen, aber ich würde mir jetzt einfach mal eins aufmachen. Ich hoffe, ihr habt auch was da.
Also ich habe was da.
Ich habe auch was da.
Ich kann nur nicht viel dazu sagen, leider. Das habe ich im Kühlschrank gefunden.
Oh, heißt, so ein schöner Kühlschrankfund.
Ja, das werden wir gleich sehen. Ist ein spanisches Bier. Das habe ich als Urlaubsmitbringsel letztes Jahr von irgendjemandem bekommen. Aber ich weiß gar nicht mehr von wem. Das Etikett ist auch schon ein bisschen, ja, von der Zeit gezeichnet. Deswegen Stout 6%, mehr kann ich nicht sagen. Aber jetzt werden wir gleich sehen, wenn wir eintauchen, ob es was kann.
Sehr gut. Was habt ihr euch aufgemacht? Heiko, Rico?
Ja, also wir werden auch später nochmal drauf eingehen, aber wir brauen schon ein wenig länger. Also Ricardo und ich haben 2013 zusammen angefangen zu brauen und damals viel experimentiert. Unter anderem belgische Bierstile kopiert oder nachgebraut. Und da gab es dann damals das Grimbergen Doppelklon auf Maischemalz und Meer. Und das haben wir gebraut am 19.06.2014. Das habe ich jetzt gerade im Glas. Man sieht es, es hat überhaupt keinen Schaum mehr. Es ist super geklärt, hat eine wunderbare, ja, Kupfer- bis leicht braune Farbe. Und man schmeckt aber schon deutlich, dass es ein wenig in die Jahre gekommen ist. Schöne Oxidationsaromen und so weiter.
Krass, ja, aber cool, dass ihr da noch was habt von, ne?
Ja, wir haben da so ein Archiv, da schwirren noch ein paar Flaschen rum. Wir haben selber nicht so richtig den Überblick, was wir da noch drin haben. Wahrscheinlich auch das eine oder andere Pale Ale, was man nicht mehr so gut verwenden kann. Aber wir räumen bestimmt irgendwann mal das Archiv auf.
Nicht schlecht. Rico, was hast du im Glas? Das Gleiche?
Nee, ich habe das Gleiche, heller. Aber ich habe auch wenig Schaum drauf. Das passt schon mal. Ansonsten habe ich ganz viel Citra hier drin und auch ganz viel Apfelaroma. Liegt daran, dass ich eine Gaffel-Fassbrause habe. Ich bin nämlich vor 2 Tagen Vater von einer kleinen Tochter geworden und da fahre ich gleich auch wieder hin. Deswegen trinke ich heute.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja,
Glückwunsch,
ja. das ist eine gute Ausrede, denke ich. Dann passt das. Sehr schön. Ja, dann bin ich noch dran. Ne? Ich habe mir ein Weizen-IPA aufgemacht, was ich für Meißels gebraut hatte. 1-2 Fläschchen habe ich davon noch. Das hat so mittelmäßig abgeschnitten. Ich war aber auch so, ja, ich war schon zufrieden, aber jetzt auch nicht so hundertprozentig. Ja, also ich finde es eigentlich ganz, ganz ausgewogen. Es wurden aber anscheinend doch eine andere Richtung gesucht. Ist halt mehr auf der IPA-Seite, was die Stopfaromen angeht und hat dann diese leichte, nicht bananige, sondern eher nelkige Note vom Weizen gekriegt, so dass es eben nicht ganz so süß ist und nicht ganz so mastig ist.
So, nachdem jetzt jeder ein Bier hat, würde ich sagen, natürlich sind unsere Zuhörer sehr hobbybrauerlastig unterwegs. Uns würde natürlich nur interessieren, wie ihr zum Hobbybrauen gekommen seid. Auch vielleicht, Heiko, du hast schon gesagt, seit wann ihr Hobbybraut, aber vielleicht noch so ein bisschen, könnt ihr noch so ein bisschen umschreiben, ihr beiden. Vielleicht mit welcher Anlage ihr angefangen habt, mit einem Extrakt-Kit oder wie auch immer. Und was die Motivation so am Ende des Tages war, warum ihr in dieses coole Hobby eingestiegen seid.
Ja, dann übernehme ich doch an der Stelle, weil es auch wieder parallel ist bei Heiko und mir. Wir haben nämlich das erste Jahr in Köln zusammen in einer WG gewohnt, dann den Umzug gemacht, sind mit unserer jeweiligen Freundin zusammengezogen und haben am Aachener Weiher beim Grillen und beim Bier die Sache gefeiert. Und da hatten wir ein Pittermännchen, für die es nicht kennen. Das ist ein 10 Liter Keg, üblicherweise hier in Köln mit Kölsch drin. Und Heiko hat den Plastik-Einschraubhahn etwas unsanft eingeschlagen. Und ich habe gegoogelt, wie wir jetzt an das Bier in dem Keg kommen und bin auf das Hobbybrauerforum gestoßen, das damals noch gelb war. Und ja, eine Woche später haben wir dann das erste Bier gebraut und haben dann mit einem Emaille-Einkocher angefangen, durch die Stoffwindel geläutert, haben den Weizenanteil, den wir aus Versehen ungeschrotet bestellt haben, einfach so reingeschmissen, ohne es zu schroten, weil wir halt noch keinen Plan damals hatten. Und es ist auch irgendwie trinkbar geworden. Und damit sind wir dann zum Stammtisch gegangen.
Genau, da wurde unser Bier dann von einigen, die das schon etwas länger gemacht haben, verkostet. Und naja, es hatte eine Farbe, es hatte Schaum. An den Geschmack kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Jedenfalls wird dann eigentlich das Kompliment gemacht, was man heutzutage immer gerne hört, nämlich, dass da einfach kein Fehler drin war. Und das haben wir damals gar nicht so geschätzt, aber fürs erste Bier ist das schon mal ein Kompliment. Und ja, da konnten wir dann natürlich die Biere von Menschen trinken, die das schon ein bisschen länger machen. Und das hat uns dann, denke ich mal, gecatcht und so sind wir einfach dabei geblieben.
Okay, sehr cool. Zeitlich war das 2013, ne? Wenn ich das richtig mitgeschnitten hatte.
Richtig.
Genau. Ja. Und war es halt so, dass ich zum Brauen immer zu Ricardo gefahren bin, wo man dann vor zeitliche Herausforderungen gestellt wird, weil ich mich auch noch um den Hund kümmern musste. Ja, und dann habe ich mich irgendwann mal verselbstständigt. 2015 war das dann, auch Einkocher bestellt mit einer Kühltruhe. Und das war dann so das erste Equipment. Ich selber konnte mich dann 2021 groß weiterentwickeln. Da habe ich dann mit zwei anderen zusammen hier in der Kölner Südstadt einen Keller übernommen, würde ich es mal nennen. Wir haben alle unsere Anlagen, unser Equipment da reingebracht. Und dort bauen wir jetzt seit über 2 Jahren zusammen. Ja, da kam natürlich das ganze Equipment dann dazu. Aktuell halt mit einer Handy-Anlage, also 2 57-Liter Treeclamp-Töpfe und ich vergehre im Kegmenter, also unter Druck auch Temperatursteuerung, ja, und Ergärung und alles, was dazu gehört.
Okay, cool. Wenn du sagst, er braut da zusammen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, hat da jeder seine eigene Anlage oder diese Handy-Anlage mit Triclamps, die gerade beschrieben hast, ist die Gemeinschaftsanlage, wo er zusammen drauf braut?
Nee, es hat tatsächlich jeder seine eigene Anlage. Es hat auch jeder sein eigenes Setup, so ein bisschen. Aber es kommt halt natürlich auch mal vor, dass wir da einen Samstag zusammen verbringen. Das kriegen wir auch hin, da 2 Sude parallel zu fahren und so.
Das ist ja
und
das cool.
Geht schon.
Sehr cool, ja. Und noch eine Frage. Ihr habt diesen Stammtisch erwähnt, wo ihr euer erstes Bier hingebracht habt. Das habe ich am Podcast schon ein paar Mal gesagt. Aus der Karlsruher Gegend oder Bruchsaler Gegend gibt es nicht unbedingt so viele Hobbybrauer. Und wenn ich da an der Zeit zurückreise, glaube ich, dass die damals auch noch nicht gegeben hat und einen Stammtisch dazu, der sich regelmäßig trifft. War das dann wirklich schon eine Art Hobbybrauer-Stammtisch, wo jeder seine selbstgebrauten Biere zur gegenseitigen Verkostung mitgebracht hat?
Genau, das war ein Hobbybrauer-Stammtisch. Der war damals vom Altersschnitt noch deutlich höher, als er jetzt ist und deutlich höher, als wir jetzt alt sind, 10 Jahre später. Damals waren das so 10, 12 Leute und mittlerweile kommen wir da an manchen Stammtischen auf sogar knapp 30 Leute. Ist aber nicht die Regel. Regelmäßig erwarten wir da so um die 12, 13, 14 Leute. Und da bringt dann auch jeder so seine selbstgebrauten Biere mit. Wir lassen die vorher anmelden, dass wir möglichst nicht über 10 verschiedene Biere kommen. Und ab 20 Uhr wird dann konzentriert nacheinander verkostet. Alle kriegen einen Schluck, da wird drüber geredet. Der Laden bekommt auch da die entsprechende Korkgebühr. Und dann sind da auch alle hinterher zufrieden.
Ja, mega cool. Und wie oft trefft ihr euch da?
Einmal im Monat in wechselnden Locations. Und für mich persönlich ziemlich cool. Seit letztem Jahr machen wir 2-mal im Jahr den Stammtisch Outdoor. Hatten wir auch bisher immer gutes Wetter. Und das ist dann richtig cool, wenn alle ihre kleinen Eikegger und Kegs mitbringen. Grill dahingestellt, Decken auf die Wiese und dann haben wir einfach da draußen unsere Biere und grillen dabei gemütlich.
Boah, da kann man ja schon ganz schön neidisch werden, aber das passt zu diesem Bild und ich glaube, das wird sich jetzt noch mal mehr vervollständigen im Laufe der Folge, was ich so von euch habe, wenn ich euch irgendwo getroffen habe, wenn ich euch kennengelernt habe. Ihr seid echt eine coole Bande und dann auch so krass organisiert, finde ich, und strukturiert auch. Das finde ich echt bemerkenswert. Das ist, aber das passt ja dazu, ne? Wenn selbst der Stammtisch quasi so gut funktioniert und coole Locations drin sind. Und das schon über so viele Jahre, das ist ja schon eine Hausnummer, also nicht schlecht, Hut ab, ey, cool.
Ja, wir freuen uns auch, dass wir da auch nach wie vor Zuwachs bekommen. Also jetzt am Freitag, vergangenen Freitag, hatten wir wieder Stammtisch und da waren auch wieder neue Gesichter. Die meisten kommen wieder, also das ist schon
ein gutes Zeichen.
Ja. Ja, genau. Und damals hat sich dann halt auch kurz nach unserem Debüt sozusagen, Ende 2013, hat sich dann schon Anfang 2014 der Verein Kölner Bierhistoriker e.V. als gemeinnütziger Verein gegründet mit damals 9 Gründungsmitgliedern. Unter anderem sind Ricardo und ich halt auch noch 2, die davon übrig geblieben sind.
Also sind auch ein paar schon wieder mal ausgestiegen? Das passiert dann auch schon?
Ja, man zieht mal weg oder so. Oder? Es gibt einige, die hatten dann doch mehr familiäre Verpflichtungen. Mhm. Aber
wobei einige fast übertrieben ist. Wenn ich das richtig so jetzt im Kopf habe auf die Schnelle, dann haben wir etwa 6 Inaktive, die also wieder ausgetreten sind. Und die anderen sind ja alle noch dabei und werden auch immer mal wieder noch mehr.
Nicht schlecht.
Können wir auch direkt zur Anzahl der Mitglieder kommen, würde ich sagen. Wir haben 58 aktive Mitglieder und ein Fördermitglied im Verein. Natürlich sind die 58 nicht alle so richtig aktiv. Manche sind, wie Heiko ja schon gesagt hat, auch schon weggezogen, sind aber trotzdem noch im Verein. Und die sehen wir auch hin und wieder noch. Also so richtig aktiv, würde ich schätzen, sind 30, knapp 30 in und um Köln.
Aber das ist ja schon nicht schlecht, ne? Also man sieht ja auch, wenn jetzt zum Beispiel das letzte Mal bei der HB-Con, also wenn ihr da ausschenkt, dann schenkt ihr halt auch richtig aus, ne? Also da kommen dann auch einige. Ja. Dann gibt's auch nicht nur ein Bier und nicht nur zwei Bier. Also das könnte ich jetzt weiter so führen. Da gibt's richtig viel zu probieren von euch. Und sicherlich dann auch ein bisschen abgestimmt. Jedenfalls kommt es mir oft so vor, weil es wirklich sehr unterschiedliche Biere, Bierstile sind. Oder ist das dann eher Zufall? Oder sagt ihr schon, hier, ich habe das gebraut?
Nee, also das ist komplett Zufall. Da legen wir überhaupt keine Regeln fest. Das ergibt sich dann einfach so. Je nach Jahreszeit ja auch, braut man vielleicht das eher passendere Bier. Aber es ergänzt sich eigentlich immer ganz gut.
Ja. Also ich kann mich noch dran erinnern, da war vom Münchner Dunkel, glaube ich, über IPAs und so weiter alles dabei. Das war echt cool.
Ja, das Ulkige dabei ist ja auch, dass jeder sich so ein bisschen auf irgendwelche Stile spezialisiert, der persönlich gerne mag oder die einfach beim Brauen gelingen. Bei Heiko weiß ich zum Beispiel, der mag gerne so schwere, dunkle Sachen. Ich persönlich mag diese eben gar nicht. Ich mag lieber helle Biere mit möglichst wenig Alkohol und viel Hopfenaroma. Und andere wiederum machen viele Sauerbiere oder eben, ja, wie es sich zum Verein gehört, die historischen Biere. Und so kommt es eben zu dieser Mischung.
Sehr, sehr cool. Jetzt wissen wir, wie es beim Heiko sich so entwickelt hat. Rico, wie sah das dann bei dir aus? Weil du jetzt auch sagst, der Bierstil oder die Bierstile, da seid ihr ja auch ein bisschen verschieden. Hat sich das dann auch bei dir ein bisschen anders entwickelt, was die Anlage und so weiter angeht, das Equipment?
Genau, hat sich auch bei mir geändert. Ich habe jetzt auch nicht mehr den Emaille-Einkocher, sondern zwei Edelstahltöpfe, 70 Liter jeweils, auch mit Tree Clamp dran geschweißt. Handyplatten drunter und ich habe auch einen Kegmenter zum Vergären, den nutze ich tatsächlich meistens, aber für die stark hopfigen Sachen, Napa-Geschichten, die oxidationsempfindlich sind, da habe ich einen Half-Barrel-Unitank und da nutze ich dann eben den, gerade auch zum Stopfen, ist aber viel Gefummel, viel zum Reinigen, das ist schon sehr komfortabel mit dem Kegmenter, dass man den einfach kopfüber auf den Zip-Ball stellt, eine halbe Stunde da alkalisch, halbe Stunde sauer durchrühren lässt und dann ist das Ding einfach sauber.
Ja, Flo, oder ja, Rico, was sagst du da? Ne? Flo und ich kenne das. Ja. Das Reinigen von den Dingern ist wirklich nervig. Also, das ist dann auch bei dir noch einer mit Spirale innenliegend oder ist das schon so einer mit Doppelmantel?
Ja, leider ist nicht mit Doppelmantel, sondern mit dieser Innenspirale auch noch. Eigentlich wollte ich da auch noch einen Floating Dip Tube nachrüsten, aber das passt auch nicht mit der Spirale. Also so ganz optimal ist das Teil leider nicht.
Ja, heute soll es ja auch vor allen Dingen um die Kölner Brauschau gehen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Die findet dieses Jahr zum dritten Mal statt und zwar am 1.6. dieses Jahr in Köln natürlich und ausgerichtet von euch, von den Kölner Bierhistorikern. Und um das an dieser Stelle noch abzuschließen, was machen denn die Kölner Bierhistoriker so das ganze Jahr über?
Den monatlichen Stammtisch haben wir schon erwähnt, der allerdings einfach nur ein Hobbybrauertreffen für Kölner und umgebende, also örtlich umgebende Hobbybrauer darstellt. Das ist jetzt kein exklusives Vereinsmeeting. Einmal im Jahr haben wir hier in der Craft Beer Corner im Februar meistens, also eigentlich immer der erste Freitag im Februar, jedes Jahr einen Tap Takeover. Haben wir dieses Jahr auch geschafft, alle 15 Hähne von denen zu übernehmen mit Hobbybrauerbieren und plus ein englisches von der Handpump. Das gab's auch noch. Ja, auf der HBCon hat man uns natürlich bisher jedes Mal gesehen, auch als sie einmal wegen Corona ausgefallen ist, haben wir den Wettbewerb mitgejudged und uns da engagiert. Und sonst waren wir natürlich schon häufig auch auf anderen Brauschauen. In Bonn, in Münster sind wir dieses Jahr. Bei Störtebeker waren wir natürlich schon. Und einige jetzt auch bei Maisels, habt ihr sie vielleicht gesehen. Und Ende des Jahres steht noch eine Vereinsfahrt an zu Billys Craft Beer Festival nach Antwerpen.
Oh, mega, cool.
Und das sind so die Sachen, die wir immer versuchen. Ach ja, ich meine aber vereinsintern Hobbybrauerwettbewerb wird es dieses Jahr auch noch geben.
Gibt es da schon einen Bierstil? Oder wie macht ihr das dann?
Windbier wird es.
Mhm. Genau, da würde ich vielleicht noch kurz ergänzen. Die Competitions, also die Wettbewerbe, die machen wir teilweise vereinsintern, weil jetzt soll eben auch das Gewinnerbier dann bei einer kommerziellen kleinen Brauerei eingebraut werden und da ein Sud eben richtig verkauft werden. Und teilweise machen wir die aber auch offen. Da haben wir aber leider gemerkt, dass es wenig Resonanz von außerhalb gibt. Ist aber wahrscheinlich auch das Problem, da so eine Kiste mit ein paar Flaschen zu verschicken, dann bricht die Hälfte der Flaschen kaputt oder auf dem Postweg wird der Krempel warm, schmeckt nicht mehr so richtig. Ja, also da sind wir ein bisschen davon abgekommen. Ja, und ansonsten machen wir hin und wieder noch Vergleichssude, dass wir dann halt im Verein sagen, wir haben 20 Leute, die da mitmachen wollen, alle bekommen die gleiche Hefe und dann werden die Malze unterschieden oder eben andersrum. Wir bestellen 20 verschiedene Hefesorten und sagen, die Schüttung und das ganze Rezept ist dasselbe. Und dann gucken wir eben, wie sich die Hefen oder eben die Hopfen, was auch immer wir daran jetzt speziell ändern, auswirken.
Krass, ihr seid echt umtriebig. Und dass ihr euch natürlich engagiert, das merkt man immer wieder, ne? Also ihr guckt immer, wie kann man irgendwie was machen. Zuletzt natürlich zum Beispiel bei der Schneeeule haben wir das ja auch gehört, dass ihr da eine kleine Party euch organisiert habt. Ja. Finde ich auch sehr, sehr cool. Also ihr seid da echt immer, immer mit dabei.
Ja, und auch nicht nur dabei, sondern auch BJCP kam bei uns schon relativ früh auf unsere Agenda. Also 2019 haben wir es hingekriegt, das erste Examen in Deutschland stattfinden zu lassen. Und da haben wir dann direkt 12 Judges geboren. Und ja, dann, ich glaube, Ende 2019 waren wir dann auch schon in Prag. Kann Ricardo auch noch was zu sagen?
Ja, in Prag war natürlich ganz interessant, weil wir dann eben bei den typischen Bierstilen saßen, die in Prag und um Prag gebraut werden. Und dann saßen wir da als Judges neben den Prager Jungs. Und ja, war ein bisschen schwierig dann an der einen oder anderen Stelle zu sagen, das passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut, weil das sind halt nicht so unsere Heimspielstile. Aber war auf jeden Fall gut. Wir wurden da gut aufgenommen, das hat Spaß gemacht. Die Aftershow-Party war auch nicht übel. Ja, kann ich empfehlen.
Wie viele BJCP-Judges habt ihr heute im Verein, wenn ihr da 2019 schon so groß losgelegt habt?
Ja, ich würde ungefähr schätzen 20.
Ja,
aber
ja, das ist ja, könnte wahrscheinlich, das seid ihr ja ganz, ganz vorne dabei oder beziehungsweise auf der Nummer 1. Das klingt natürlich richtig gut. Und so Sachen wie Prag, dass ihr da auch international vom Verein aus zusammen als Judges unterwegs seid, macht ihr sowas öfters? Oder war das eher eine Ausnahme mit Prag, um einfach sich das mal anzuschauen, wie sowas abläuft?
Das war damals eine Ausnahme, würde ich eher sagen. Allerdings, der Frank Christian ist ja auch bei uns im Verein, der als National ja komplett durch Europa reist und überall Events veranstaltet. Und ja, ich selber hatte immer die Möglichkeit, in Kalifornien einen Wettbewerb mitzujudgen. Aber das war dann auch eher private Natur und keine anderen Mitglieder dabei.
Und in Kalifornien, im Mutterland der ganzen BJCP-Bewegung, läuft es ähnlich ab, wie du es aus Europa kennst, aus Deutschland, aus Prag? Oder ist es alles ein bisschen größer, mehr Bierstile?
Ja, also es waren 200 Einreichungen, wenn ich mich noch recht erinnere. Das war da die 34. Californian Homebrewing Competition 2022 war das. Aber ansonsten war das alles gleich. Du hast dich samstags morgens getroffen, gegen 9 oder so. Und dann hatten die einen Raum organisiert, da standen riesige Kühlboxen. Und ja, dann wurde ich einem Tisch zugeteilt und dann gab es irgendwann Mittagessen, Best-of-Show und Aftershow-Party. Also war sehr gut organisiert. Die haben das auch, die das an dem Tag organisiert haben, zum ersten Mal gemacht. Aber alles gut geklappt, hat man ihn gar nicht angemerkt. Es war schon eine runde Sache.
Da kann man die Gelegenheit
nutzen. Also wenn bei euch jeder Dritte quasi BJCP-Judge ist, dann kriegt man natürlich bei so einem Stammtisch auch richtig gutes Feedback. Also qualitativ hochwertiges Feedback. Das ist natürlich schon eine Ansage. Also auch für die, die da vielleicht das erste Mal reinschauen und was mitbringen.
Ja, nicht nur das, sondern wir haben auch mittlerweile, glaube ich, 13 Sommeliers oder Bierbotschafter im Verein, die natürlich dann auch nochmal ihr Feedback kundtun.
Und das Feedback bei unseren Stammtischen, das ist auch oft ausführlich und teilweise auch hart. Zumindest bleibt es aber fair. Und auch bei den Neuen, die natürlich dann debütieren mit ihren neu mitgebrachten Bieren. Wird auch kein Blatt vom Mund genommen, aber ja, trotzdem kommen die Leute wieder. Es scheint also ganz in Ordnung zu sein. Man lernt ja auch davon.
Ja, das ist ja das Schöne, ne? Also klar, manchmal kann es ein bisschen wehtun, vor allen Dingen, wenn man selber vielleicht eigentlich überzeugt ist von dem Bier und irgendwas nicht schmeckt, irgendein Fehler vielleicht oder der so ganz, ganz subtil ist oder. Aber es kann dich ja nur besser machen oder deine Biere besser machen, ne? Wenn du dann eben so ein Feedback kriegst. Und es bringt ja nichts, wenn du immer nur sagst, ja, passt oder schmeckt lecker oder ja, so wird es halt nichts.
Pressure makes diamonds, würde ich dann nur sagen, ja. Das ist im Hobbybrauer-Game, denke ich, auch nicht anders. Ehrliches, konstruktives Feedback, nur so kommen wir alle weiter. Von daher, ich glaube, das sei das sehr gut aufgestellt. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt steigen wir ins eigentliche Thema ein. Kölner Brauschau, wir haben es schon erwähnt, findet dieses Jahr zum dritten Mal statt. Am 1.6. für alle, die zuhören. Wo genau, warum das Ganze stattfindet, das werden uns jetzt der Heiko und der Rico erzählen. Und genau, so steigen wir auch ein und beginnen damit. Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen? Komm, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter als Verein und halten uns so eine ganze Organisation von einer öffentlichen Veranstaltung auf, lassen Hobbybrauer aus größeren Teilen Deutschlands anreisen und machen da ein richtig cooles Event. Warum, weshalb, wieso seid ihr das angegangen?
Ja, die Idee hatten wir schon eigentlich recht lange mal, auch eine auszurichten. Wir waren damals häufiger in Münster, also eigentlich jedes Jahr in Münster dabei, und die sind ja auch über die Jahre von einem vereinsinternen Event dann immer größer geworden. Dann hat man uns eigentlich auch nahegelegt, ihr seid in Köln so viele und auch viele Hobbybrauer im Umland, auch Aachen und so ist gut vertreten. Warum macht ihr nicht auch mal ein Event? Und ja, dann hatten wir es auch schon vor, nämlich 2020. Also wir sind dann 2019 in die Planung eingestiegen. Allerdings hat uns natürlich Corona wie so vielen anderen Veranstaltungen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass wir dann etwas später gestartet sind, nämlich 2022 dann mit der ersten Veranstaltung. Und seitdem sind wir dann jährlich dabei. Und zwar findet das Ganze im Bürgerhaus Stollwerk statt. Das ist eine städtische Location, die uns eigentlich sehr gut aufgenommen hat. Mit denen konnte man gut reden und die Absprachen treffen. Man muss ja auch erstmal eine Räumlichkeit finden, wo man dann so ein Event auch aufbauen kann. Das hat aber alles recht reibungslos geklappt. Und deswegen sind wir da auch noch sehr zufrieden und machen es halt dieses Jahr wieder da.
Ja, Gott sei Dank, würde ich sagen. Ich werde dieses Jahr auch zum dritten Mal kommen. Daran sieht man ja schon. Mir gefällt es da ziemlich, ziemlich gut. Coole Veranstaltung. Kann ich nur an der Stelle nochmals auch jetzt öffentlich zurückgeben. Er macht da einen guten Job. Auch wo ich da das erste Mal war, war super zu erreichen. Man fühlt sich da sofort wohl unter lauter Bierverrückten. Wetter hat bisher auch immer mitgespielt. Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr auch wieder so sein wird. 40 Grad müssen wir jetzt nicht knacken, aber 30 wären schon okay. Ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr ja durchweg nicht nur auf der HB-Con, sondern auch bei Störtebeker, bei den Münstern, die Bonner Brauschau, habt ihr gesagt, seid ihr überall als Verein vertreten. Das heißt, ihr kennt ja auch andere Veranstaltungen gut, will ich damit sagen. Gibt's Punkte, wo ihr euch bewusst Sachen abgeschaut habt und andere, ja, wo ihr euch einfach unterscheidet von anderen Veranstaltungen?
Genau, wie Heiko ja schon erwähnte, wir wurden bei anderen Brauschauen darauf angesprochen, dass wir als Kölner ja auch mal eine ausrichten könnten. Da wurde auch gesagt, dass wir dann auch Unterstützung bekommen von denen, die ja schon erfahren sind. Da haben wir uns auch das ein oder andere abgeguckt. Ja, eben die Basics. Jeder kriegt seinen Stand. Kühlschränke müssen parat stehen. Es muss was zu futtern geben. Und im Anschluss muss man auch zusammensitzen können, damit man die Biere ohne die Besucher nochmal mit den Ausstellern untereinander trinken kann. Was unsere Veranstaltung ansonsten unterscheidet, würde ich sagen, ist zum einen jetzt das Konzept, das wir seit der zweiten Brauschau haben, dass die Besucher einmal die 30 Euro Eintritt bezahlen und da alle Proben mit drin sind. Da haben wir uns auch ziemlich schwer getan, das so zu ändern, also weg von den Verzehrmarken hin zu der All-Inclusive-Variante, wenn man so will, weil wir auch eben überlegt haben, dann kommen da die Malle-Party-Leute und lassen sich volllaufen. Ja, bis wir uns dann eben zum Schluss gefunden haben, die Leute, die das so machen, die kommen sowieso, weil auch für 1,20 € trinken die Biere. Und die Leute, die das machen, die sind eine Handvoll. Das ist kein Problem, damit kommen wir klar. Und da alle anderen haben viel weniger Stress, dass sie immer wieder die Wertmarken kaufen müssen. Die Aussteller müssen nicht zu den Gästen sagen, hier, gib mir jetzt bitte eine Marke, damit ich dir das Bier geben kann. Also unserer Wahrnehmung nach ist es als allem alles viel einfacher und läuft reibungsfreier ab und schneller.
Denke ich auch. Also ich fand es auch, ich habe bei beiden Brauschauen selbst ausgeschenkt und ich fand es auch, muss ich sagen, ich habe das positiv aufgenommen als Aussteller, war ja relaxter über den Tag, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, da habt ihr die richtige Entscheidung getroffen. Fand ich auf jeden Fall gut für die Veranstaltung. Hat es für mich noch runder gemacht, das Ganze. Was mich auch noch interessieren würde, aus Stralsund gibt es ja, für mich ist es eher so eine düstere Legende, Mythos, aber da scheint ja schon was dran zu sein. Ich war damals
ich
nicht
war da,
dabei.
Flo.
Ah, du warst da, okay. Dann kannst
ich
du ja
war
aus.
Da. Ich wurde in das Zimmer zitiert.
Okay.
Ja, also, worauf der Flo anspricht, ist diese Geschichte und die ist wahr, dass in Stralsund, und ich meine, es war sogar die erste.
Ja, es war die erste, richtig. Ja.
Die erste Veranstaltung, genau, in Stralsund. Da alle waren total gehypt, jetzt sollte es losgehen. Wir standen oben in dem großen Raum vor der Bühne und ich glaube, der Jens Reinicke oder wer auch immer da die Eröffnung machen wollte, der wollte gerade loslegen. Und in dem Moment kriegt er so nach dem Motto auf die Schulter geklopft, kriegt so einen Zettel in die Hand und dann ist ihm erstmal alles aus dem Gesicht geglitten. Und dann haben die uns gesagt, dass wir jetzt nicht anfangen können und auch die Gäste, also Externe, die gern rein möchten und das Bier probieren möchten, nicht rein dürfen, weil der Zoll aus Kiel, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, also gar nicht örtlich zuständig sogar, das ist ja der absolute Knaller gewesen, war mit 4 Leuten da und hat gesagt, sie möchten von allen sehen, wo, also bei welchem Hauptzollamt sie sich angemeldet haben und sie möchten gern die Unterlagen sehen, dass sie dieses Bier versteuert haben, was sie hier mitgebracht haben. Und bevor sie das nicht gesehen haben, geht's nicht los. Und dann haben die sich so ein Zimmerchen genommen und da mussten dann alle einzeln eintreten und dann bist du wie vor so eine Jury gegangen und musstest dann quasi zeigen mit E-Mail oder nicht jeder hatte das ausgedruckt. Natürlich waren auch ganz viele, man kennt so aus dem Forum, die dann erstmal die Grundsatzdiskussion angefangen haben, weil sie natürlich auch nicht angemeldete Hobbybrauer sind und so weiter. Also da war alles dabei und dann war wirklich mit 1-2 Stunden Verzögerung ging dann doch alles los. Man hat dann das Go gekriegt und dann durfte man ausschenken. Aber es war so ein bisschen, naja, kommt da jetzt noch was? Also bei mir war es damals das Hauptzollamt Darmstadt. Meldet sich das jetzt noch? Gibt es da irgendwie Stress? Weil ich konnte in dem Moment, ich hatte dieses Teil nicht ausgedruckt dabei, ne, diesen Vordruck. Ich konnte nur zeigen, dass ich Hobbybrauer bin, weil da schickst du ja immer so eine Mail hin, formlos. Ne?
Ja.
Das konnte ich zeigen. Aber ansonsten, also das war abgefahren. Und deswegen, jetzt haben wir natürlich ein bisschen ausgeholt, aber das hätte mich auch auf jeden Fall interessiert, gerade als Hobbybrauer, die dann so ein Event planen, was gibt es denn da so für Herausforderungen? Was hat man vielleicht auch nicht auf dem Schirm? Und wie ist das mit dem Zoll bei euch? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich von der ersten Veranstaltung an ziemlich unaufregend. Wir haben einfach dem Zoll eine E-Mail geschrieben. Mhm. Wir haben gesagt, an der Örtlichkeit kommen so und so viele Aussteller, die schenken da ihre Biere aus. Was müssen wir beachten? Und dann habe ich da von der zuständigen Mitarbeiterin ein Schreiben bekommen, was ich hier noch zufällig gerade auf dem Tisch liegen habe, weil es erst kürzlich für die Dritte eingegangen ist. Und das scheint ziemlich standardisiert zu sein vom Kölner Hauptzollamt. Und da stehen die Auflagen drin und die sind jetzt nicht dramatisch, außer eben, was mir bei anderen Brauschauen manchmal aufgefallen ist, weil es da nicht gemacht wird, dass wir die Auflage haben, dass wir von jedem Teilnehmer das Formular 2075 oder eben die Bestätigung vom zuständigen Zollamt uns vorlegen müssen und ich dann vermerke, dass mir das gezeigt wurde. Also ich lege eine Liste an, Vorname, Nachname, Adresse, die Menge des zur Veranstaltung mitgebrachten Bieres unter Angabe der Steuerklasse und dass ich den Vermerk gesehen habe. Das kennt Flo von den ersten beiden Brauschauen bei uns. Das zieht sich auch eine Weile hin, bis ich da alle abgeklappert habe. Aber ja, da haben wir mit dem Zoll keine Probleme. Das schicke ich denen dann im Anschluss innerhalb von einer Woche und dann ist gut.
Cool. Trotzdem muss man an der Stelle einfach sagen, so richtig schön herrlich deutsch. Aber ja, ich glaube, unterm Strich läuft es ja dann bei euch gut. Zeitlich ist es ja auch überschaubar, wobei es für dich natürlich, Rico, ein gewisser Aufwand dann bei der Veranstaltung ist. Aber ich glaube, wenn ihr dann da ja keinen Stress habt und das so durchgeht ohne weiteres, ist es ja auch überhaupt gar kein Problem. Auch für die Aussteller, für die Hobbybrauer, die da kommen. Ich habe das da auch absolut stressfrei empfunden. Bin natürlich da auch Stralsund geeicht, wo ich da das erste Mal war. Da bin ich mir irgendwie vorgekommen, als ich da angekommen bin, wie beim Bund, bei der Musterung so ein bisschen. Das fand ich damals schon witzig, aber wenn man die Hintergrundgeschichte auch da kennt, ist es natürlich nachvollziehbar, dass man als Veranstalter das dann ernst nimmt und möglichst deutsch korrekt machen möchte, einfach, dass das passt. Ja.
Wir machen es einfach so wie aufgetragen und die Aussteller stellen sich da ja auch gerne an, weil zum Austausch für den Vermerk gibt es ja die Burgermarken, womit man dann am Burger Truck den Burger holen kann.
Ah, clever. Ja. Sehr gut.
Ja. Und die sind sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Da freue ich mich schon wieder drauf. Ich hoffe, es gibt dieses Jahr wieder welche.
Ja, natürlich.
Perfekt. Und wenn die Leute ausschenken, so wie der Flo, ich habe da ja schon gehört, dass der Flo da kein Unbekannter ist. Vorsichtig formuliert. Wie ist das? Es gibt ja einen Wettbewerb. Wie ist das Vorgehen bei euch? Also wie wird da ein Bier prämiert? Also man muss natürlich ausschenken, aber wie läuft das dann ab?
Ja, die Gäste bekommen ja beim Reingehen, beim Eintritt ein Buch, ein Degustationsbuch, wo alle Aussteller einen Saalplan drin zu finden ist, alle Biere, die es zu verkosten gibt, so dass sie sich auch ein bisschen zurechtfinden und nicht wahllos da von Stand zu Stand laufen müssen. Und in diesem Buch finden die auch einen Stimmzettel, wo sie dann einfach ihr Lieblingsbier Platz 1, 2, 3 ja, abstimmen. Und den Zettel können sie dann in unsere große Wahlurne, die meistens an der Garderobe steht, in Form eines NC-Keks, was leer ist, dann reinschmeißen können. Und wir vergeben dann bei der Auszählung für den ersten Platz 3 Punkte, der auf dem Zettel steht, für den zweiten 2 und für den dritten 1. Und so wird die Liste immer länger, wenn wir dann diese ganzen 400 Stimmzettel auswerten zum Ende der Veranstaltung hin, so dass dann am Ende ein Siegerbier feststeht und dann natürlich der Brauer entsprechend prämiert werden kann.
Ist echt eine coole Idee. Gefällt mir.
Es werden nicht nur die ersten 3 Biere, die besten 3 Biere prämiert dieses Mal, sondern wir haben noch zusätzlich hinzugezogen die Kategorie Bester Stand. Da haben die Gäste noch die Möglichkeit für den gesamten Stand, nicht nur für ein bestimmtes Bier abzustimmen, weil wir teilweise auch Aussteller haben, die haben ganz viele verschiedene Biere dabei, aber nur in kleinen Mengen. Da können gar nicht alle Gäste alle Biere von dem probieren und auch nicht alle Gäste eins, weil es eben nicht reicht von der Menge. Das haben wir jetzt noch mit dazu genommen. Und wir haben auch die Prämien etwas erhöht. Es war nämlich auch eine Rückmeldung von einem Besucher tatsächlich. Der hat gesagt, was da als erster Platz überreicht wurde, ist nicht so ganz angemessen. Wir haben kurz drüber nachgedacht, das abgenickt und gesagt, ja, da müssen wir mal ran. An der Stelle können wir auch schon anteasern. Wir haben jetzt braun.de als Sponsor dazu gewonnen. Und für den ersten Platz gibt es einen SS Brewtech Brewmaster Bucket, 53 Liter. Und cool. Ich habe schon mal mit Bleistift Flo da dran geschrieben, aber
ich wollte auch gerade sagen, Flo, da wartet ein neuer Fermenter auf dich. Cool. Ja.
Aber ich komme doch mit der Bahn.
Ja, mal gucken, wann die nächste Veranstaltung ist. Den können wir vielleicht auch dann irgendwo mit hinbringen oder so.
Zwischenlagern, genau.
Ja.
Nicht schlecht. Ja. Und gibt's eine Mindestanzahl, eine Begrenzung? Also darf ich so viel mitbringen, wie ich will? Kann ich so viel ausschenken, wie ich will? Oder gibt's da auch noch eine? Also es hört sich sehr fair an, wie ihr das macht vom Wettbewerb her. Gibt's da eine Reglementierung, was die Liter angeht oder die Biere?
Nee, also man darf so viel mitbringen, wie man möchte. Man muss uns natürlich schon sagen, wie viel, damit wir das mit den Tischen entsprechend einplanen können. Die Menge ist eigentlich auch egal, wobei wir sagen natürlich, also 5 Liter sollten es schon mindestens sein. Mit 20 Litern fährt man eigentlich immer ganz gut. Die können ausgetrunken werden, da kann aber auch noch was übrig bleiben. Das passt meistens. Jedoch begrenzen wir ein wenig die Anzahl der Helfer, die man mitbringen kann, weil für ein Bier braucht man halt nicht drei Helfer, sondern wir sagen halt, man darf einen Helfer mitbringen und dann ein Bier und pro jedes weitere Bier dann einen weiteren Helfer. Mhm. Also wenn man quasi dann vier Biere dabei hat, dann können es halt auch entsprechend Personen sein. Aber so versuchen wir das ein bisschen zu reglementieren, damit man nicht mit 10 Leuten kommt, wenn man 4 Biere dabei hat oder so.
Verstehe.
Ja. Wenn man dann natürlich noch weitere Menschen, die man gern hat, dabei haben möchte, dann müssen die halt als Besucher teilnehmen. Das geht ja auch.
Flo, wie sieht's bei dir aus? Bekommst du Mithelfer oder ohne?
Ich habe keine Freunde, ich komme da immer alleine.
Was stimmt denn dann für deine Biere immer ab?
Ja, das sieht man mal. Also ich habe da keinen Einfluss drauf.
Eins muss ich vielleicht noch zu der Abstimmung ergänzen. Also wir als Verein, wir haben natürlich auch Biere da, die die Gäste trinken können. Hm. Die nehmen wir aber der Fairness halber aus der Bewertung raus, damit man nicht hinterher sagen kann, die Kölner haben für sich selbst gestimmt oder sonst irgendwas. Also da sind wir halt nicht dabei. Es stimmen aber leider trotzdem genug Leute auch für unsere Biere ab.
Weil sie ja, aber auch echt gut sind, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht leider. Also das ist natürlich dann schade für weil verlorene Stimme, aber ist natürlich auch schön für euch, ne? Trotzdem.
Ja, klar. Ich muss sagen, bei der ersten Brauschau, also 2022, klar, war die erste Brauschau, ich war das erste Mal da, da weiß man ja auch gar nicht, was einen so erwartet. Und ohne da jetzt irgendwie schleimen zu wollen, schon alleine, was ihr von eurem Verein, von den Kölner Bierhistorikern da aufgefahren hattet, ich muss jetzt lügen, ich würde schätzen aus der Erinnerung, wobei die ein bisschen verschwommen ist, waren das wahrscheinlich alleine Größenordnung 20 Biere mit Bier-Engine, wo es ein Bestbitter gab, zig unterschiedliche historische Bierstile. Ich glaube, ich habe so ziemlich alle getrunken, deswegen auch die etwas verschwommene Sicht zurück. Aber die waren echt alle richtig gut, schon alleine deswegen hat sich's da gelohnt hinzugehen. Plus die ganzen weiteren Biere, die es da gab. Also die beiden Veranstaltungen, die haben mich nachträglich bis heute geflasht. Es ist auch eine super coole Location mit diesen 2 Floors, dass man auch von oben, von der Empore dann runter gucken kann zu den anderen, die da ausschenken. Alles durch die hohen Decken, räumlich sehr gut gewählt, also richtig cool.
Ja, sehr schön. Schön, dass es dir dort gefällt. Uns ja eben auch, wie wir schon gesagt hatten, nur leider sind wir eben mit dem Platzangebot jetzt an die Grenzen gekommen. Deswegen kommen wir als Kölner Bierhistoriker dieses Mal auch nicht mit 20 Bieren. Ich glaube, aktuell haben wir 12 Biere geplant und wir haben unseren Stand dann wieder draußen auf dem Innenhof in der Nähe vom Caterer, weil wir zum Glück jetzt so viele Aussteller und Interessenten, die wir gar nicht mehr unterbringen können, haben, dass wir im Saal selber gar nicht mehr präsent sein können. Ist aber auch schön, weil wir wollen das ja auch gerne für andere Hobbybrauer machen, weil wir auch als Verein zu anderen Brauschauen kommen.
Mhm. Um auf die Frage zurückzukommen, was unterscheidet eure Brauschau von anderen? In einem Nebensatz habt ihr erwähnt, dieses Degustationsbuch, was ich dieses Jahr auch noch vor der Brust habe. Ich glaube, das muss bis Anfang Mai von den Ausstellern befüllt werden. Das finde ich auch eine richtig coole Sache, dass man da halt ein Heftchen hat, wo ein bisschen mehr Info, auch vielleicht die Bieridee von allen Bieren, die ausgestellt werden, da drin sind, was man als Zuschauer in die Hand gedrückt bekommt und sich da einfach super orientieren kann. Finde ich auch wirklich eine tolle Idee. Habt ihr euch das irgendwo abgeschaut? Oder also von einer anderen Brauschau, macht das jemand anders auch so? Ich wüsste es nicht.
Ja, das haben wir uns tatsächlich abgeguckt, nämlich okay. Von dem Bierkarussell Malus Dranken in Hasselt-Sonnhofen. Wo ist das nochmal? Belgien ist das, Heiko, oder? Belgien, genau. Da sind wir auch dieses Jahr zum 10. Mal gewesen, haben jede Veranstaltung, die da stattgefunden hat, mit der Corona-Pause eben mitgenommen. Und die haben da von Anfang an eben diese Degustationsbookies gehabt. Und das haben wir uns dann eben direkt abgeguckt für unsere Brauschau. Ist auch eine ganz schöne Sache, finde ich, weil da jeder die Möglichkeit hat, sein Bier darzustellen, ohne dass er vor Ort besonders präsent sein muss und Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Und die Besucher können in Ruhe irgendwo bei einem Bierchen unterm Baum stehen, durchblättern und gucken, was für die interessant ist und dann gezielt dahin gehen.
Ja, mega. Dann scheint es so ein belgisches Ding zu sein, weil das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich war letztes Jahr auf dem Cast Beer Festival in Essen in Belgien. ja, kurz vor Weihnachten ist es eben, wo es 250 belgische Weihnachtsbiere gibt. Ich glaube, die haben sogar den Anspruch, dass es alle belgischen Weihnachtsbiere dort im Ausschank gibt. Und da ist das Durchschnittsalter in der Veranstaltung ist ein bisschen höher. Ich schätze mal, das könnte so um die 50 Jahre sein. Und das ist halt so eine Schulturnhalle und alle sitzen da an den Tischen die ganze Zeit. Da steht kaum jemand, außer er holt sich ein Bier. Und die sitzen eigentlich die ganze Zeit nur an ihren Tischen. Jeder hat sein Degustationsbuch mit den 250 Bieren vor sich und markiert, was er gerade trinkt, wie er es bewertet und was er als nächstes trinkt. Das hatte ich ein bisschen aus den Augen verloren, aber das ist ja vielleicht echt so ein belgisches Ding, sowas den Zuschauern oder den, ja, den Gästen an die Hand zu geben. Auf jeden Fall eine coole Sache, die mir sehr positiv, ja, bei euch in Erinnerung ist und ja, finde ich einfach eine coole Idee. Werte die Veranstaltung extrem auf.
Ja, muss ich, also als ich das gehört habe gerade, habe ich auch gedacht, das ist ziemlich cool, habe mir aber auch gleichzeitig gedacht, was für ein Aufwand. Also für euch, ne? Also ich meine, jeder, dass er irgendwie ein paar Worte zu seinem Bier sagt, das ist ja eigentlich, auch wenn man es manchmal ein bisschen wegschiebt oder aufschiebt, ist das ja schnell gemacht, aber das alles zu sammeln, ordentlich in Form zu bringen und dann den Leuten zur Verfügung zu stellen, in Druck zu geben und so weiter. Aber finde ich auch cool. Also vor allen Dingen, weil du dann eben schon, wie du es gerade gesagt hast, Rico, ganz gezielt dahin gehen kannst, was du vielleicht cool findest, was du lecker findest. Kannst dir vielleicht eine kleine Reihenfolge auch überlegen, dass du nicht gleich mit dem Barley Wine startest oder so, wie es ja manchmal ist, wenn man da so reinstolpert in so eine Halle oder in so eine Festivität. Finde ich cool. Bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr auf die Details eingehen, würde ich sagen, wer Lust hat, könnte sich jetzt noch ein Bierchen aufmachen. Ich hätte Lust. Also ich habe hier auch noch eins stehen.
Ja, wer möchte anfangen? Was habt ihr Nettes im Glas?
Ich fange einfach mal an, oder? Also ich habe mir ein Bier aufgemacht von nicht ganz so unbekannten Hobbybrauern, Flo. Also jedenfalls bei uns nicht so unbekannt. Von Bow and Sons.
Oh, cool.
Hab ich auf der, ja, das war auf der HBCon. Du hast gerade die verschwommenen Erinnerungen angesprochen. Das geht mir bei der HBCon auch so. Aber es war auf der HBCon. Da haben die Jungs mir noch was in die Hand gedrückt. Für uns eigentlich, Flo. Aber ich trinke das jetzt auch einfach mal für uns, weil es war auch nur ein Fläschchen.
aber dann bitte gut beschreiben.
Ja, ich genau. Also pass auf, es geht los. Schaum, das könnte jetzt bei mir auch am Glas liegen. Aber es ist ein Baltic Porter. Und wir haben hier so ein schönes, ja, ich würde schon sagen, dunkelbraun, dunkles Kastanienbraun. Schaum war ein bisschen kurz bei mir, aber könnte auch vielleicht am Glas liegen. Super klar ist es, hat so ganz leichte rötliche Reflexe drin, sieht richtig toll aus. Und wenn du reinriechst, Flo, schade, dass wir es uns nicht teilen können. Ich habe gerade auch schon einen Schluck genommen von dem Bier. Es ist wirklich wieder, also wie die Jungs halt sind, ne? Also die machen ja auch wirklich experimentelle Sachen. Die hatten wir ja auch schon zum Teil hier im Podcast mal erwähnt, aus Stralsund. Aber das Ding ist wirklich super rund, ganz, ganz leichte Vollmilchschokolade tatsächlich. Also nicht so zartbitter, sondern so Vollmilchschokolade, süßlich, ganz, ganz dezent. Dann habe ich so ganz leichte Lakritz- und Kaffeenoten drin. Und wenn du es trinkst, ist es halt einfach, ich glaube, wie ein Baltic Porter sein sollte. Es ist voluminös, ohne zu schwer zu sein. Es ist so richtig auf der Zunge präsent. Auch die Aromen nochmal ganz, ganz toll. Ich finde es vielleicht ein Ticken zu bitter, könnte aber auch die Röstbittere sein von den Röstmalzen. Aber grundsätzlich wäre das Meckern auf hohem Niveau, ganz, ganz rundes Ding. Also echt, echt lecker. Das kann ich jetzt für den zweiten Teil vom Interview hier schön genießen.
Ja. Sehr schön. Wie stark ist es, weißt du?
Es steht gar nichts drauf. Also okay, ich bin froh, dass die oben ihre Aufkleber immer auf die Deckel machen. Ne? Also das sieht man hier so. Ja, genau.
Wir beobachten weiß, dich und sagen dir am Ende der Folge,
wie stark es war. Ja, ja. Das
sehr cool. Was habt ihr?
Ja, der Rico, das war jetzt fies. Ne? Der nö, kann genau. Ja nicht.
Ich habe einfach nochmal nachgegossen, den Rest aus der Flasche. Fasspause.
Ja, da schmeckt auch das zweite Glas, ja.
Definitiv. Ist gut, die kann ich empfehlen. Mit dem Citra-Hopfen kann man echt machen.
Ja, ich habe mal wieder eine sehr verstaubte Flasche hier hervorgeholt. Und zwar ist das hier auch von Ricardo und mir vom 10.02.2015. Auch wieder belgisches Triple nach Karmelit, also ein Klonrezept, cool, wenn man so will, mit Orangenschale, Koriander und Süßholzwurzel. Ja, und ich würde mal sagen, also die Süßholzwurzel ist tatsächlich immer noch total vorhanden. Es ist natürlich unfassbar geklärt. So eine sehr die dunkelgoldene Farbe, würde ich sagen. Natürlich gibt es auch hier wenig Schaum und ja, auch deutliche Oxidationsaromen, Trockenpflaume ohne Ende. Aber das fand ich jetzt gerade wirklich beeindruckend, wie diese Süßholzwurzel noch vorhanden ist.
9 Jahre alt, krass. Flo, da hast du noch nicht gebraut, oder?
Nee, da war ich noch wahrscheinlich Becks Trinker. Könnte sein, ja, aber ja, das ist Vergangenheit.
Und Flo, was gibt's bei dir?
Ich habe was sehr leichtes, ein Raw Ale von der Schüttung her in Lichtenhainer und vergoren mit der Philly Sauer. Ich bleib dabei, die Philly Sauer wird nicht meine Lieblingshefe. Es hat eine schöne Milchsäure, aber zieh einfach die Aromatik von einem Kettle Sauer nach wie vor. Trotzdem ist es eigentlich für jetzt mit dem knapp über 3%, ich muss lügen, 3,1, 3,2, 3,3, sowas in dem Range. Richtig, richtig nett, erfrischend. Ich sitze hier im Keller. Wenn ich das Bier so im Glas habe, stelle ich mir einfach vor, draußen hätte es 30 Grad und nicht 8 Grad und Hagel. Von daher super top.
In den Sommer gebeamt durch das Bier.
Genau.
Ich durfte das probieren, als ich da war. Ich glaube, da war es aber noch wirklich gezwickelt und noch nicht ganz fertig. Ne? Ja, genau, das war genau. Ja,
jetzt ist es schön karbonisiert. Super,
super interessant. Ja, genau. Die Philly Sauer, ich hatte auch am Wochenende wieder ein Gespräch, wird oft als eindimensional bezeichnet. Ne? Es ist natürlich so eine Art No-Brainer, wenn du das mal ausprobieren willst im Endeffekt. Aber dafür, es kommt halt nicht an diese Säurekomplexität von anderen Bieren ran. Aber trotzdem eine coole Idee, finde ich.
Ja.
Gut, wir haben jetzt alle nochmal, oder fast alle ein Bier, aber jeder was zu trinken im Glas. Und wir haben jetzt einen schönen Überblick gekriegt über die Brauschau. Und jetzt wollen wir ja nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen, glaube ich. Wenn ihr euch jetzt so ein bisschen an die letzten Ausgaben der Brauschau zurückerinnert, gab's so ein persönliches Highlight, irgendwie so ein Moment, wo ihr sagt, das wird für immer am Stammtisch noch erzählt werden, auch in 20, 30 Jahren noch so ungefähr, oder gibt's da so richtig coole Momente, wo, oder einfach auch, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn man quasi das Event hinter sich gebracht hat, in Anführungsstrichen, dass man so sagt, boah, das lief wieder richtig geil.
Ja, zum einen müssen wir da natürlich das Wetter erwähnen. Das war zweimal super top. Das wird dieses Mal noch genauso sein. Nach dem dritten Mal ist es Tradition. Also wir werden immer super Wetter haben. Naja, und ansonsten, also ernsthaft, ein Highlight für mich war im Rahmen der ersten Kölner Brauschau. Da war nämlich das Problem, dass ich 4 Tage, bevor die Brauschau stattgefunden hat, nochmal den Caterer angerufen habe, habe gefragt, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr alles, was ihr braucht? Seid ihr motiviert? Und wir sehen uns dann und dann. Und dann sagte der Kollege da, ja, sorry, der Koch ist krank, wir kommen nicht. Das war's. Und dann haben wir 4 Tage vorher, genau, der Koch hatte Corona, das war noch die Corona-Zeit, richtig. Und dann haben wir mit 5, 6 Leuten aus der Planungstruppe alle möglichen Caterer und Küchen aus Köln, Düsseldorf, Bonn und Umgebung abgeklappert und dann tatsächlich noch einen aufreißen können, der gesagt hat, komm, ich nehme zwar den doppelten Preis und schmeckt auch nicht wirklich gut, aber er macht das immerhin. Und der war dann auch wirklich da und hat uns damit dann auch wirklich den Arsch gerettet. Auch wenn es dann auch wirklich am Ende nicht mehr ganz in die Bilanz gepasst hat, vorne und hinten, weil es wirklich echt teuer war. Aber es gab was zu essen.
Wichtig, wichtig. Bei dir, Heiko, hast du so ein Erlebnis?
Ja, also da war ich natürlich dran beteiligt, was Ricardo gerade erzählt hat. Mhm. Da muss man doch dazu sagen, dass das wirklich an dem Mittwoch war. Der Donnerstag war vor dem Leichnam oder so, also ein Feiertag. Und dann am Samstag war die Veranstaltung. Das heißt, am Feiertag konnten wir auch nicht so viele Leute erreichen oder diese Food Trucks waren halt irgendwo auf Events. Also wieso im Sommer schwierig sowas zu bekommen, aber naja, wie schon aufgelöst, hat das ja alles geklappt. Ja, dass natürlich du, Flo, zweimal hintereinander gewinnst, das war schon mal für mich so ein Highlight. Mal gucken, vielleicht wiederholt sich's auch wie das Wetter.
Ja klar, alle guten Dinge sind 3.
Und dann wird's Tradition, oder wie?
Ja. Nee, ich habe dann schon gesagt, dann komme ich nicht mehr. Oder nur noch als Gast.
Ja, ist auch fair.
Ja.
Ansonsten, also man muss schon sagen, jetzt bei der zweiten Veranstaltung letztes Jahr war das Ganze von der Organisation her schon ein wenig entspannter, weil wir deutlich eingespielter waren und ja auch wissen, wie es ablaufen kann. Von daher war jetzt die zweite Veranstaltung sowieso ein Highlight für mich, weil man konnte trotz der ganzen Organisation konnte man schon das ganze Event so ein bisschen besser genießen. Das war dabei bei der ersten Veranstaltung noch gar nicht so. Obwohl, wo ich mich jetzt auch wieder dran erinnere, wir kamen auch beim zweiten Mal dort an und da ist immer so ein Betreuer, Veranstaltungsbetreuer vom Haushalt. Ja, und der sagte dann mal wieder, ja, die Stromversorgung ist nicht vollständig oder ist gar nicht vorhanden. Und dann habe ich mit dem zusammen, obwohl ich auch absolut kein Techniker bin oder kein Elektroinstallateur, habe dann da irgendwie an einem Stromkasten versucht, da die Leitung zu legen. Und als es dann so ungefähr geschafft hatten, hat er auch gesagt, ja, hier waren aber wohl gestern irgendwelche Techniker und wir haben gar keinen Strom auf dem Stromkasten, an dem wir das alles angeschlossen hatten. Also das ist uns dann aufgefallen. Letztendlich haben wir es irgendwie hinbekommen, weil er auch wirklich sich ans Telefon gehangen hat, aber wenn dann dir 1,5 Stunden schon mal fehlen, weil du nur mit sowas beschäftigt bist. Aber auch das haben wir jetzt versucht, fürs dritte Mal uns schon fertig präsentieren zu lassen. Wir sind sehr gespannt, ob das klappt, weil wir es auch bezahlt haben, dass dann die Elektroinstallation entsprechend nach unserer Vorplanung ja dann auch umgesetzt wird. Wir sind sehr gespannt.
Krass, an was man also denken muss, ne? Da willst du da eigentlich, dass die Leute dir Bier ausschenken, aber klar, ey, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Das ist schon abgefahren. Aber das sind so die Sachen, die ihr mitgenommen habt aus den anderen beiden Veranstaltungen. Oder gibt es noch was, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt dieses Jahr oder habt ihr vielleicht auch schon vorbereitet, auf jeden Fall drauf achten oder auf jeden Fall aufpassen?
Ja, Caterer ist ein schwieriges Thema. Also von der ersten Veranstaltung haben wir gelernt, dass man den Caterer vertraglich festnageln muss. Das heißt, wenn der aus irgendwelchen Gründen nicht erscheint, nicht liefert, muss es eine Vertragsstrafe geben. Ist nicht leicht, einen Caterer zu finden, der das mitmacht. Wir haben jetzt aber einen, der sagt, okay, das, was ihr uns schuldet für unseren Service, schulden wir euch, wenn wir nicht mitmachen, wenn wir aus irgendwelchen Gründen nicht da sind, nicht kommen. Ziemlich fair, wie ich finde. Der schmeckt auch, der Caterer. Leider war die Schlange ziemlich lang. Das haben wir denen auch zurückgemeldet. Und die haben gesagt, okay, das kriegen wir in den Griff. Wir stellen da einen mehr rein, der die Burger brät. Und dann sollte das besser laufen. Da ja, hoffen wir dieses Mal drauf, dass die Schlange deutlich kürzer wird. Und ja, ansonsten haben wir unsere typischen Fristenlisten bei unseren monatlichen Meetings, die wir über Slack durchführen. Besprechen wir eben, was wir machen müssen und schreiben das wirklich haarklein auf mit Namen, wer dafür hauptsächlich verantwortlich ist, mit einer Frist, bis wann das erledigt sein muss. Und jedes noch so kleine Detail steht da drin. Also liegt vielleicht auch ein bisschen an mir. Ich habe gerne immer alles sofort erledigt. Deswegen geht auch der Verkauf der Tickets immer schon sehr früh los, was zur Folge hat, dass die Tickets sehr früh ausverkauft sind. Aber so habe ich das Gefühl, dass man dann auch vieles vernünftig in den Griff bekommt, wenn man das eben alles detailliert abarbeitet, sobald möglich ist, das abzuarbeiten. An der Stelle auch nochmal danke für das Team, mit denen ich das alles zusammen machen darf. Das klappt ziemlich gut und immer besser. Jetzt so beim dritten Mal klappt das tatsächlich ziemlich gut mit den Ressourcen, die sich da von alleine gebildet haben, dass die Leute sagen, hier, ich habe es beim letzten Mal schon gemacht, ich weiß, was ich da machen muss und das läuft jetzt echt top.
Du hast ja jetzt gerade angerissen, die Tickets sind ausverkauft oder sind immer schon früh ausverkauft. Und vorhin habt ihr ja auch erwähnt, ihr könnt gar nicht mehr euch selber präsentieren oder müsst es gar nicht mehr oder ihr könnt euch da ein bisschen zurückziehen. Wie viele Aussteller wird es dieses Jahr geben? Also und kann man schon sagen, wie viel Biere ungefähr, um dann die Leute noch mal ein bisschen heißer zu machen, vorbeizukommen?
Ja, wir haben 32 Aussteller, also 32 Tische auf unserer Liste stehen. Da sind ja auch teilweise mehrere Aussteller aus irgendwelchen Vereinen an einem Tisch. Und es werden wohl über 100 Biere werden.
Wow, okay.
Und es gibt noch mehr Interesse von Ausstellern. Sehr schade, dass wir die nicht auch noch unterkriegen konnten. Wir haben 2 oder 3 Aussteller auf der Warteliste, falls irgendwer abspringt. Aber wir haben jetzt eben schon so aufgestockt, dass wir ja, das eben einfach nicht mehr mit unserem Gewissen vereinbaren können, zu sagen, komm, wir holen dann noch mehr Leute in die Halle rein. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass eben nicht die Sonne scheint, sind natürlich alle Leute da drin. Und dann wollen wir nicht, dass es da einfach zu voll wird und irgendwie die Sicherheitslage gefährdet ist.
Flo, du, bringst du ein Bier mit, 2 Bier mit? Wie sieht's bei dir? Oder weißt du es schon? Darfst du was verraten?
Ja, klar. Ich bringe maximal ein Bier mit. Ich würde es so formulieren, weil ich muss das erst noch brauen.
Hopfen.
Okay.
Das schränkt natürlich schon mal ein, was ich mitbringen kann, das ist klar. Aber Paul, du hast es ja schon oft so schön bezeichnet. In solchen Situationen habe ich ja den großen Vorteil, ich gehe dann in meinen Keller zu meinen Fässern und gehe shoppen. Und irgendwas Geblendetes wird es aus diesem Grund auch werden. Was genau, das weiß ich heute noch nicht. Ich habe mehrere Ideen im Kopf. Eine werde ich umsetzen. Schauen wir mal.
Dir wird was einfallen und 100 Biere, Hut ab, ey. Also das ist ja eine geile Veranstaltung. Und ich ärgere mich halt wieder. Jetzt, wo ich auch höre, es ist natürlich alles schon weg. Aber vielleicht komme ich einfach als Besucher. Das ist ja immerhin noch machbar, oder? Das ist ja kein Problem, ne?
Ja, also Besuchertickets sind tatsächlich schon ausverkauft.
Auch schon ausverkauft?
Ja, auch schon eine ganze Weile. Also im Februar waren wir.
Ich meine, spricht ja für die Veranstaltung. Alles gut. Alles gut, ja.
Aber auch da, also wir haben schon aufgestockt, aber wir sind da mit 400 Tickets, sind wir da einfach irgendwo am Maximum.
Ich hätte eine Idee. Ich darf einen
mitnehmen. Brauchst du einen Helfer, Flo?
Und auch da haben wir immer noch Anfragen. Natürlich auch von Bekannten und so weiter, aber auch da sagen wir, nee, das ist jetzt auch genug. Und ich habe aus dem letzten Jahr gehört, bei eBay kann man noch mal Glück haben. Ich weiß nicht, ob man da noch was findet. Ja, also für das nächste Jahr kann man eigentlich nur den Tipp geben, dann auch wirklich schnell zu sein. Wir versuchen dann immer über Instagram so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass schon 50-60% weg sind. Man sieht das übrigens auch auf der Website, da läuft so ein Balken mit und da kann man schon immer sehen, wie viele Resttickets noch übrig sind.
Und wer sicher ein Ticket haben will, dem kann ich empfehlen, sich selbst ein Weihnachtsgeschenk zu machen und dann eben so um die Weihnachtszeit herum ein Ticket zu kaufen. Da sind meistens auch welche da.
Okay, also man muss wirklich früh aufstehen, wenn man dabei sein will. Ich merke das schon. Flo, ich gucke hier nebenbei mal in meinen Kalender, ob ich vielleicht dich irgendwie tatkräftig unterstützen kann beim Ausschenken.
Schauen wir mal, ne?
Ja, nicht schlecht. Wäre cool, ich sehe schon, ich sehe auch schon, warum ich mich dieses Jahr tatsächlich wirklich nicht angemeldet habe. Also ich kann nicht, aber alles gut. Nein, aber für nächstes Jahr ganz, ganz fest im Kalender markiert. Und ich nehme auch mit, ich muss früh aufstehen, ich muss früh gucken, wann es Tickets gibt. Aber Flo, vielleicht kannst du mir da auch einfach noch mal einen kleinen Hinweis geben, wenn es losgeht. Weil du kennst mich, es könnte sein, dass ich das dann doch wieder verschlaf. Ja, nein, aber das cool. Also das klingt ja echt super. Ja, werdet ihr, wenn ihr euch zwar zurückhalten müsst, aber werdet ihr was ausschenken trotzdem? Wird's ein Bierchen von euch geben?
Auf jeden Fall.
Ja, das wollten wir jetzt auch hören.
Also gerade, weil es ja gutes Wetter wird, wovon wir ja fest ausgehen, mache ich immer gerne dann nutzt das dann zum Anlass, einen New England IPA zu brauen und dann auch auszuschenken. Hatte ich jetzt auch schon zweimal dabei. Und ja, der Hopfen ist bestellt, also ist schon angekommen und nächste Woche kann man dann einbrauen. Dann hat das Bier noch 4 Wochen, dann ist es schön frisch zur Veranstaltung fertig. Und ja, hoffentlich wird's gut. Mal gucken. Man muss ja immer ein bisschen verändern. Man hat da schon sein Standardrezept, aber der Hopfen ist ja auch jedes Jahr anders. Von daher mal schauen.
Und Rico, bei dir?
Ja, bei mir sieht das ziemlich ähnlich aus. Ich werde ein Hazy Pale Ale oder ein Hazy IPA machen, mit der Besonderheit, dass ich im Halsbereich gar keinen Hopfen hinzufüge und ausschließlich eine Whirlpool-Hopfen gebe. Dann auch nicht stopfe, sondern tatsächlich nur in den Whirlpool ziemlich viel rein, 20 Minuten bei 73 Grad stehen lassen und dann wieder raus damit.
Herrliche Sommerbiere. Also klingt super. Flo, du darfst ja dann probieren. Oder wie ist das als Aussteller, Flo? Kann man vielleicht auch fragen. Ich kenne das ja von anderen, Craft Beer Festivals oder wie auch immer, wenn man ausschenkt selber oder Hobbybrauer-Events. Ist schwierig, oder? Selber rumzugehen?
Beim ersten Mal ist mir das in Perfektion gelungen, weil da war ich einfach um 17 Uhr leer und dann konnte ich noch ganz gemütlich mich durchtrinken.
Auch eine Strategie, ja.
Ja, beim zweiten Mal hat es aber nicht geklappt. Aber tatsächlich trifft man dann ja auf der Veranstaltung immer irgendwelche Leute, die verhafte ich dann ganz gerne, dass sie mir die guten Biere an den Stand bringen. Das hat auch letztes Jahr gut geklappt. Von daher habe ich schon einiges probieren können.
Ja, entweder so, was wir dieses Jahr dann natürlich auch wieder machen wollen, ist so eine kleine Aftershow, Party. Also wenn wir dann den Saal leergeräumt haben, was wir auch immer am Samstagabend noch machen müssen, dann wollen wir natürlich vorne vor der Tür, kann dann das angeschlossen werden, was noch übrig ist. So wollen wir das Event dann vielleicht auch noch bei einer Pizza oder so ausklingen lassen.
Ja, vorne vor der Tür klingt jetzt ein bisschen unromantisch. Also gemeint ist dieser Innenhof mit den großen Bäumen, diese Parkanlage. Auf der Rampe kann man da gemütlich sitzen und dann eben noch die Reste platt machen.
Das hört sich schon anders an, ja.
Wenn man das alles so nochmal durchgeht im Kopf, was wir die letzten Minuten diskutiert haben, dass eben Tickets sehr früh ausverkauft sind, sowohl was die Aussteller angeht, als auch die Zuschauer, dass auf beiden Seiten theoretisch mehr möglich wäre, dass da Leute auf der Warteliste sind, aber die Örtlichkeit nicht mehr hergibt. Gab es da auch schon die Überlegung, das vielleicht größer zu machen, oder gibt es da gar keine passenden Veranstaltungsräumlichkeiten in Köln in der Nähe, wo das hergeben würden?
Ja, doch, wir haben uns da natürlich schon umgeguckt und ja, wir haben es noch nicht festgezurrt für nächstes Jahr, aber die Überlegungen sind, das Ganze zu vergrößern. Wir wissen aber noch nicht, weil das ist ein wenig außerhalb, also es ist nicht so schön zentral gelegen wie das Bürgerhaus Stolberg jetzt. Wir wissen also noch nicht, ob wir es tatsächlich im nächsten Jahr schon umsetzen oder wir müssen schauen. Also die Location ist gut, die wir uns da ausgeguckt haben, aber liegt halt etwas weiter außerhalb und von daher sind wir uns noch nicht so ganz sicher.
Und was auch noch Bestandteil von unserer Überlegung ist, ab einer bestimmten Menschenzahl hat das dann noch ganz andere Folgen, dass man da Sicherheitskonzepte vorlegen muss, Sanitäter vorhalten muss, da irgendwelche Auflagen noch erfüllen muss, und das bringt uns natürlich dann auch noch in viel mehr Stress, das finanzielle Risiko steigt, wenn das dann irgendwie in die Hose gehen sollte. Und deswegen überlegen wir auch noch, ob wir es nicht einfach bei dem Rahmen belassen, weil es von uns hobbymäßig gemacht wird. Die Leute, die haben ja frühzeitig die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Es kauft ja dann nicht jedes Mal die gleichen Leute ein Ticket. Flo hat dann vielleicht das dritte Mal gewonnen, kommt auch nicht mehr, und dann ist wieder ein Ausstellplatz frei. Ja, kommen immer mal wieder andere.
Ja, aber genau das, also ich bin da jetzt auch, also jetzt, nachdem ich jetzt natürlich auch weiß, ich könnte gar kein Ticket mehr kaufen, denke ich mir natürlich auch schade. Aber andererseits denke ich, es hat natürlich auch einen gewissen Charme, ne? Also wenn ihr von der Location schon so erzählt, das ist so eine, auch so ein bisschen, ja, also das, die hat ja einen Charme, die hat ja irgendwie so eine leichte Romantik, wenn ihr das so ein bisschen erzählt mit dem Hof, mit den Bäumen draußen und so weiter. Und auch wenn eben das nicht so überlaufen ist in dem Sinne, ne? Also wenn man sich das immer noch so ein bisschen einteilen kann, finde ich das auch cool und sicherlich auch alle, die da hingehen und ein Ticket ergattern konnten. Andererseits ist es natürlich auch schade, ne, wenn es so einen Andrang gibt, was ja schon abgefahren ist. Aber gut, ihr werdet die richtige Entscheidung treffen. Aber grundsätzlich, habt ihr sonst Tipps? Was kann man machen? Wo muss man reingucken? Instagram, auf eure Internetseite? Ihr sagt frühzeitig Bescheid, ne? Also man muss einfach die Augen offen halten, schon um Weihnachten rum. Das habe ich mir schon mal gemerkt, ja.
Ja, genau. Also es gibt ein Instagram-Profil, Kölner Barschau heißt das, einfach. Und da wird natürlich immer alles angeteasert. Macht mir gerade auch sehr viel Spaß, wenn ich schon sehe, dass überall in Deutschland gebaut wird und die uns dann verlinken und wir es dann wieder in die Story hochladen können. Also es sind schon cool, einige sehr fleißig, kann ich nur sagen. Und ja, da wird natürlich alles immer geupdatet.
Sehr gut. Packt man natürlich alles in die Shownotes, ne, Flo? Also da einfach mal runterscrollen, einfach mal draufklicken und dann findet ihr alle Links, die ihr braucht, um da bei den Jungs. Und habt ihr eigentlich auch Frauen? Gibt es auch Kölner Bierhistorikerinnen?
Na klar.
Sehr gut. Ja.
Ja, drei Frauen haben wir mittlerweile im Verein und davon auch zwei sehr aktiv.
Cool, ja. Finde ich schön. Aber das sieht man ja immer öfter und ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt immer noch so, ne? So echt eine Männerdomäne, aber die Frauen, die Flo, wir haben schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, die so eine feine Sensorik zum Teil haben, sind da echt auch im Vorteil und können da echt richtig geile Biere zaubern. Naja, aber cool. So, Flo, haben wir jetzt noch was gegen Ende der Folge? Habt ihr vielleicht noch was auf dem Zettel stehen, was ihr noch loswerden wollt?
Ja, genau. Na?
Vielleicht anders so rumgefragt.
Heiko, fällt dir auf die Schnelle was ein?
Nee, glaube, wir haben sehr viel gesagt.
Dann würde ich sagen, wir machen einen Sack zu. Aber natürlich lassen wir, wenn wir jetzt schon Bierhistoriker, die Kölner Bierhistoriker da haben, lassen wir euch nicht gehen, ohne dass ihr uns mal zur Abwechslung, im Gegensatz zu über das sonst machen, euren lieblingshistorischen Bierstil vielleicht kurz vorstellt. Und interessant wäre auch, ob ihr den regelmäßig braut oder ob ihr überhaupt auf historische Bierstile abfahrt. Aber ich gehe ja schon davon aus.
Ja, machen wir natürlich. Meiner ist die Berliner Weiße. Ich habe da innerhalb des Vereins auch die Patenschaft übernommen, wie wir es nennen. Ich habe da so ein bisschen was herausgearbeitet, steht aber noch nicht alles auf der Website. Gut, dass du es ansprichst. Muss ich mich mal nach Jahren wieder darum kümmern, dass ich das da vervollständige. Ja, Berliner Weiße mache ich ganz gerne im Kettelsauer-Verfahren, was nicht so ganz original ist, aber einfach gut anwendbar ist. Man kann sich den Brautag da eben auch ganz gut auf 2 Tage aufteilen.
Ja.
Und dann stopfe ich das auch hin und wieder ganz gerne mal als Split-Sud mit Früchten.
Okay, cool. Mit Brett oder ohne?
Mit Brett. Ich habe ein paar Kekse, die sind gut gekennzeichnet, damit da nichts durcheinander geht. Da wohnt Brett drin.
Okay, sehr cool. Schön. Sehr cool. Habe auch nichts anderes erwartet. Und bei dir, Heiko, für welchen historischen Bierstil schlägt dein Herz?
Ja, also historisch ist jetzt mal dahingestellt, aber klar, erstmal alte, also ältere Biere, die bei uns auch gut gelagert werden. Wie schon gerade angekündigt. Ja. Ansonsten, welches Thema ich total spannend finde, ist das Thema Gut und Gutbiere. Ja. Wir haben da ein Vereinsmitglied mit einem kleinen Gartenteich. Da baut er seinen eigenen Gagel an und verteilt den dann unter uns Hobbybrauern. Und das ist einfach immer, das sind so leckere Biere. Auch gerade, ich bin gespannt, ob er beim Wettbewerb wieder etwas im Witt verwendet, kann man sehr gut machen, weil es sowieso ein sehr mild gehopftes Bier ist. Gutbiere ist immer ein spannendes Thema. Da kriegen wir auch regelmäßig Anfragen zu. Und was ich sonst auch spannend finde, ist das Thema Stout von früher aus England, modern interpretiert aus Amerika. Da kann man
mega
sich eigentlich immer lange mit aufhalten und beschäftigen.
Glaube ich, klingt gut. Vor allem das Thema Gut. Also da kann man ja echt sich wahrscheinlich ein ganz Hobbybrauerleben damit beschäftigen und ist nie fertig. Vor allem, wenn man dann das noch wie euer Vereinsmitglied selbst daheim anbaut. Richtig cool. Ich habe auch einen Gagelstrauch in meinem Garten, aber ich habe keinen Teich. Das heißt, nicht so die optimalen Feuchtigkeitsbedingungen. Deswegen tut sich das Pflänzchen jetzt im dritten Jahr doch relativ schwer, ist noch relativ klein. Mal gucken, ob ich daraus mal ein Bier brauen kann irgendwann.
Ja, sind wir durch. Machen wir, wie der Flo gesagt hat, den Sack zu und Deckel drauf. Und bleibt uns jetzt auf jeden Fall zu sagen, vielen Dank, dass ihr in den Podcast gekommen seid. Vielen Dank, dass ihr so ausführlich erzählt habt über die Historiker. Vielleicht gibt's da draußen Hobbybrauer, die zuhören, die bei euch in der Gegend wohnen und sich noch nicht getraut haben. Also ihr habt's gehört, geht mal zu so einem Stammtisch, guckt's euch mal an. Die Jungs sind alle cool und Mädels. Ne? Vielen, vielen Dank, dass ihr hier bei uns in unserem virtuellen Podcast-Studio wart.
Ja, danke, dass wir mitmachen durften.
Ja, vielen Dank, dass auch so viele das Thema interessiert. Und vielleicht haben wir eines Tages noch ein paar mehr Brauschauen in Deutschland.
Das wäre noch cool, ne? Ja.
Das wäre cool,
schön verteilt.
Ja, ich hab das Gefühl, da bewegt sich was. Ich habe da schon aus der einen oder anderen Ecke gehört, zum Beispiel aus der Stuttgarter Ecke, dass da auch was angedacht ist in der Zukunft. Vielleicht, genau, können wir irgendwann unsere ganzen Wochenende dafür verplanen oder Deutschland reisen, wenn es die Familie natürlich mitmacht. Aber mir fällt noch eine Sache ein, die ich nicht vergessen wollte und nicht vergessen darf. Noch ein großer Shoutout geht raus an den Philipp vom aktuellen Bierstudio, der ziemlich parallel zu dieser Folge zur Veröffentlichung auch eine Folge raushauen wird. Der hatte ebenfalls 2 Gäste, 2 Kölner Bierhistoriker zu Gast und die haben sich nochmal ein bisschen intensiver um den Verein und die Hintergründe beschäftigt. Von daher hört da auch mal rein, sollte relativ gut passen zu dem Interview. Viel Spaß dabei.
Macht's gut.